Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim Podcast Krimi Schweiz. Und wir haben heute eine Premiere. Und zwar haben wir zum ersten Mal, nehmen wir auf, nicht virtuell, sondern vor Ort auf der Kriminale in Iserlohn. Die ist von 18. bis 22. Mai. Und da sind alle deutschsprachigen Krimi-Schriftsteller vor Ort. Und auch unter anderem der Sunil Mann. Hallo Sunil.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar.
Ich habe gehört, du hast heute Morgen schon bis zu 120 Schulkinder eine Lesung gegeben. Ist das so?
Ja, in zwei Tranchen, also jeweils 60 kleine Kinder, also klein 8 bis 10 Jahre. So.
Und die haben an deinen Lippen gehangen oder wie lief das ab?
Die waren, sagen wir so, es waren sehr lebendige Lesungen. Sie haben schon an meinen Lippen gehangen, aber nur partiell, glaube ich.
Okay, gut, dann wir gehen nachher nochmal drauf ein. Als erstes stelle ich dich mal vor. Sunil Mann wird im Berner Oberland in der Schweiz als Sohn indischer Einwanderer geboren. Er hat das Studium der Psychologie und Germanistik erfolgreich abgebrochen und danach 20 Jahre lang als Flugbegleiter gearbeitet. Inzwischen ist er freischaffender Autor, wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Zürcher Krimipreis, dem Literaturpreis des Kantons Bern und dem Friedrich-Klauser-Preis für den besten deutschsprachigen Kurzkrimi. Und Der Kalmar ist sein 10. Kriminalroman, der erscheint am 31. Mai und daneben sind noch 3 Kinderbücher und ein Jugendroman erschienen. Wir haben ja gerade gesagt, wir sind jetzt auf der Kriminale und da gibt es Lesungen, Seminare, Podiumsdiskussionen, die Friedrich-Klauser-Preise werden vergeben. Was hast du hier so für Eindrücke gesammelt? Wie gefällt es da auf der Kriminale?
Ja, Kriminale ist also für mich vor allem in erster Linie ist es ja auch ein Treffen von Kriminalautorinnen und Autoren, die man jetzt halt auch wegen Pandemie 3 Jahre nicht mehr gesehen hat. Und da ist eigentlich der Austausch steht da immer im Vordergrund. Natürlich sind die Workshops und die Veranstaltungen so Teil des Ganzen, aber im Vordergrund für mich persönlich steht halt immer der Austausch. Also dass man sich mit Leuten austauscht, mit Leuten redet, mit denen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, mit denen man auch mit der Zeit auch Freundschaften verbinden. Halt lockere Freundschaften, man sieht sich ja nicht so oft. Aber das ist für mich, drum gehe ich überhaupt an Kriminalen.
Aber auch, weil du ja dort Lesungen hast, ne? Wie jetzt zum Beispiel ja, genau. Diese Schullesung. Wie ist das so? Deine Biografie ist ja jetzt nicht so super geradlinig. Du stellst es ja auch noch heraus. Was empfiehlst du denn den Schülerinnen und Schülern, wenn die sich fragen, sollen sie sich jetzt ausprobieren oder konzentriert an ihrem Karriereplan arbeiten? Also du hast ja auch ältere Schüler, als die du jetzt heute
ja, hattest. Richtig. Und das ist auch immer ein interessanter Diskussionspunkt. Genau, weil ich es natürlich auch herausschreibe. Ich mache das auch bei den Schullesungen, dass ich mich vorstelle und dann eben genau solche Sachen auch sage. Und halt auch, ich glaube, man wird ja in der Schule, wird man darauf hingesteuert, dass das ein Berufsweg in der Regel geradlinig verläuft. Und das ist halt dann in vielen Fällen gar nicht der Fall. Und ich glaube, bei der jetzigen Generation noch mehr als bei unserer oder bei älteren Generationen, dass man das, was man jetzt im ersten Anlauf man lernt und den Beruf, den man dann ausübt, nicht unbedingt derjenige ist, den man dann ausübt, bis man, ich weiß nicht, wie lange die arbeiten müssen, bis 70 oder 75, ich weiß es nicht. Das ist fast, also ich kann mir vorstellen, das machen die wenigsten. Und das ist, ich glaube, es macht einem auch glaubwürdig, halt, dass man, wenn man das unbedingt will, wie ich jetzt unbedingt schreiben wollte, dass man halt dann manchmal auch anpassen muss und flexibel sein mit Berufswahl und Richtungen, die man einschlägt.
Die hören ja vielleicht auch ein paar Lehrer oder Lehrerinnen zu oder Eltern. Was ist denn der ultimative Tipp, um die Aufmerksamkeit einer Schulklasse zu bekommen?
Also bei den Kindern ist es immer, ich mache immer so einen Wettbewerb mit, wo am Ende der Lesung man 3 Bücher gewinnen kann. Das hilft. Das hilft und ich sage immer, ich stelle dann die Fragen, die ich, ich stelle keine unmöglichen Fragen, sondern ich stelle Fragen, die ich jetzt im Verlauf des Vortrags auch erwähne. Also die Antworten werden erwähnt während des Vortrags. Und das hilft bis zu einem gewissen Punkt. Weiter hilft halt auch Präsenz. Also ich stehe dann auch immer bei Lesungen und die Präsenz ist enorm wichtig, dass man Aufmerksamkeit kriegt. Wenn man da hinter dem Tisch sitzt, hat man schon einen Tisch zwischen sich, das gibt Distanz, man ist auch kleiner, gerade bei größeren Gruppen ist das eher ungünstig. Also ich stehe dann immer und da kann man auch da an die Krisenherde sich heran, wie soll ich sagen, in die Richtung laufen mal, wenn man merkt, okay, da drüben wird es ein bisschen unruhig, das hilft auch. Also es gibt ganz viele Tricks, die man mit der Zeit lernt. Immer funktioniert das allerdings nicht.
Gut. Von dir gibt es ja auch sehr erfolgreiche Hörspiele, die beim Schweizer Radio und Fernsehen, SRF, gesendet werden. Und was unterscheidet denn die Arbeit an einem Hörspiel vom Schreiben an einem Buch?
Das sind eine komplett andere Herangehensweise. Wir haben beim ersten Hörspiel versucht, den Roman umzusetzen, also wie das bei klassischen Hörspielen ist. Also es gibt Dialoge, es gibt erklärende, erzählende Teile und das hat nicht funktioniert, das war tot. Das war wirklich, es hat nicht funktioniert. Wir haben uns das gegenseitig vorgelesen, die Redakteurin Karin Berry und ich, und wir haben gedacht, nee, das können wir nicht machen, das klingt langweilig und flach. Und wir haben dann lange überlegt, wie wir das machen, und am Ende war die Idee, wir machen es wie Theater, also nur Dialog. Was aber natürlich einen enormen Mehraufwand bedeutet hat. Also wir haben alles neu geschrieben, haben ganz viele Teile auch weggelassen, eigentlich im Grunde genommen nur das Gerüst genommen der Geschichte und dann alles neu geschrieben, allerdings nur auf Dialog. Und das war jetzt, wo wir wissen, wie es funktioniert, ist es viel, viel einfacher und macht auch mehr Spaß. Und es wird halt durch das, dass nur Dialoge sind, enorm schnell, aber auch unmittelbar. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Art zu schreiben, und man könnte so ein Buch nicht schreiben. Also es geht nicht, das wäre dann eben, es wäre ein Theaterstück.
Den Link zu diesen Hörspielen findet ihr später dann in den Shownotes, dass ihr euch die mal auch anhören könnt. Aber es gibt nachher ohnehin noch eine Lesung vom Sunil, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Fragen. Du hast ja eine sehr erfolgreiche Krimiserie um den indischstämmischen Privatdetektiv Vijay Kumar geschrieben und nach 7 Teilen zu einem vorläufigen Ende geführt. Gibt es nach wie vor noch viele Bitten, den Vijay aus seinem Elternurlaub zu holen? Und falls ja, wie gehst du damit um?
Ja, das gibt's. Also das ist immer noch, ich glaube, man wird dann auch, also man wird identifiziert, nicht ich selber, ich identifiziere mich gar nicht so fest mit dieser Reihe, aber die Leute halt schon. Und da kommt halt immer wieder die Frage, aber das, glaube ich, ist immer so, wenn man etwas 7 Bände lang macht und dann aufhört, kommt die Frage einfach, mit dem muss man rechnen. Und er ist ja nicht tot. Also von dem her ist er nur Familienvater geworden. Das ist nicht das Gleiche. Und ich weiß nicht, im Moment habe ich immer noch keine Lust. Ich kann es nicht garantieren, weil es gibt so Figuren, die lassen einen nicht los. Wie jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich schreibe jetzt die Hörspiele, die sind auch mit Vijay Kumar. Und vielleicht könnte es ja sein, dass mich dann irgendwann noch wieder die Lust packt, einen Roman zu schreiben. Aber im Moment reichen mir die Hörspiele völlig.
Sehr schön, fand ich das Zitat, ein Familienvater ist ja nicht tot. Muss ich mir ab und an in Erinnerung rufen. Deine neuen beiden Hauptcharaktere, Marisa Greco und Bashir Berisha, haben ja die Agentur für unliebsame Angelegenheiten gegründet und werden so in ihre Fälle reingezogen. Was ist denn das Spezielle an den beiden Charakteren?
Ja, sie sind irgendwie entfernt verwandt mit Vijay Kumar. Ich glaube, das sind halt meine Figuren. Sie sind beides nicht die super erfolgreichen Ermittler. Sie sind auch, stehen auch irgendwie am Rand der Gesellschaft, sage ich jetzt mal so. Marisa Kerkwist war ehemalige Flugbegleiterin, ist jetzt eigentlich im Grunde genommen arbeitslos, bevor sie gemeinsam diese Agentur gründen. Bashir Berisha ist Türsteher, ist aber auch nicht 100% angestellt, hat eine Detektei, die aber nicht läuft. Ja, die beiden tun sich halt dann zusammen und versuchen sich da durchzukämpfen. Das ist auch nicht so nichts strahlend poliertes, sondern sie kämpfen sich halt wirklich durch. Und auch die Pandemie, da fand ich halt, da kann man das ein bisschen antönen. Ich habe es jetzt nicht groß angetönt, aber doch ein bisschen, dass das halt auch Auswirkungen hat. Gerade wenn man so ein Startup-Unternehmen gegründet hat und dann plötzlich keine Aufträge mehr kriegt, weil die Leute plötzlich alles selber machen.
Was erwartet uns in deinem 10. Kriminalroman Der Karl Marr? Ich nehme an, du hast dem Jubiläum angemessen eine besondere Geschichte erzählt.
Es sind immer besondere Geschichten, die ich erzähle. Nein, es war wahnsinnig schwierig. Es war eines der schwierigsten Bücher überhaupt, die ich bis jetzt geschrieben habe. Und zwar, weil die ersten beiden Bände enorm ernsthafte Themen hatten, enorm schwere Themen auch. Und das wollte ich nicht unbedingt weiterführen. Es ist nicht, dass ich mir extra schwere Themen aussuche, sondern ich springe mich dann halt da an und ich finde die interessant, jetzt in dem Fall Migration und Radikalisierung, und ich konnte nicht so weitermachen. Ich fand kein Thema, das ähnlich schwer war und das mich gleichzeitig fasziniert. Deswegen Mafia in der Schweiz. Und ich hatte dann wirklich lange, bis ich den richtigen Ton fand, weil es musste zur Reihe passen, gleichzeitig aber wollte ich lockerer werden, wie du weißt. Also ein Sommerbuch, es kommt jetzt eben Ende Mai raus, also wirklich so ein Sommerferien-Lesebuch. Aber am Ende ist es eigentlich ganz gut rausgekommen, finde ich. Also ich bin ziemlich happy damit, weil es am Ende ist es, glaube ich, eher nicht ein klassischer Krimi, sondern ich würde es als Tragikomödie beschreiben. Also ein Mafia-Mitglied, das untertauchen muss und sich eigentlich so im Kanton Aargau gemütlich einrichtet mit Familie, mit Frau, Kindern, einem kleinen Lebensmittelgeschäft und eigentlich ganz glücklich ist so, kriegt dann halt diesen Anruf, wo dann hat jemand von ihm verlangt, doch nochmal in Aktion zu treten. Er kriegt einen Mordauftrag, den er zuerst versucht zu delegieren, was ihm nicht gelingt, weil er auch ja, ein bisschen außer Übung ist. und er muss es selber erledigen. Allerdings, im Verlauf der Geschichte läuft eigentlich alles falsch, was falsch laufen kann. Das ist dann, ich hatte auch immer so ein bisschen Peter Sellers vor meinem inneren Auge. Also eigentlich will er das schnell hinter sich bringen, aber es gibt so viele schreckliche Dinge, die immer wieder passieren. Oder auch ungeschickte Dinge, das ist einfach, es geht nur noch bergab vom ersten Moment dann eigentlich.
Mhm. Wir sind gespannt. Und genau da hören wir jetzt auch rein in die Lesung von Der Kalmar.
Der Kalmar. Freitag, 17.36 Uhr, Langstraße. Waffankulo! Wütend stierte der Mann hinterher, der vor wenigen Sekunden noch neben ihm gesessen hat. Ein dunkler Umriss im Türrahmen, der sich mit dem nächsten Schritt im flirrenden Nachmittagslicht auflöst. Und mit ihm die einzig saubere Lösung für sein Problem. Unter keinen Umständen hat er den Auftrag am Telefon besprechen wollen, da er sich nicht sicher ist, ob er abgehört wird. Deshalb die überstürzte Verabredung in dieser Bar. Der Kerl harrte nicht einmal aus, bis er sein Anliegen zur Gänze vorgebracht hat, sondern lehnte umgehend ab und gab sich weder von seinem Flehen noch von der Aussicht auf Verdoppelung des ohnehin mehr als großzügigen Honorars beeindruckt. Mit einem Schnalzen glitt er vom Barhocker und ließ ihn einfach stehen. Albanischer Türsteher mit erstaunlich wenig Dreck am Stecken, dafür permanent klamm. Einer, der für Geld alles tut. Er hat sich im Milieu umgehört und dann telefonisch einen Kontaktmann beauftragt, das kurzfristige Treffen zu arrangieren. Aus irgendwelchen Gründen ist das gehörig in die Hose gegangen und um andere Auswege aufzutun, fehlt ihm die Zeit. Bleibt also doch alles an ihm hängen. Porca miseria. Ächzend pullt er ein zerknülltes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und deponiert es auf dem Tresen, den Autoschlüssel legt er daneben, hebt den Zeigefinger, um einen weiteren Chivas zu ordnen. Zwischen den Flaschen hinter der Bar verschwimmt sein Spiegelbild auf schlierigem Glas. Ein Mann im mittleren Alter, weiche Konturen, die Haut teigig. Der Schweißfilm lässt sein Gesicht speckig glänzen, durch das lichte Haar leuchtet hell der Kopfhaut. Er ist untersetzt, isst gern, treibt kaum Sport. Das Familienleben hat ihn lasch werden lassen. Die Kellnerin wirft ihm einen scharfen Blick zu, dem er ungerührt standhält. Schließlich schnappt sie sich die Whiskyflasche und füllt das Glas zwei Finger breit. Ehe er sich bedanken kann, steuert sie auf die beiden jungen Frauen am anderen Ende des Tresens zu. Zwei Göhren, kaum 18, in knappen und teuer aussehenden Kleidern. Sie sind eben erst hereingerauscht, die eine blond, die andere rothaarig. Eiskalte Visagen und diese genervte »Was-willst-du-Attitüde«, wiegende Hüftschwung und hart auf den Boden knallende Absätze. Jeder Schritt ein Pistolenschutz. Und jetzt sitzen sie aufgedreht kichern nebeneinander und bestellen Drinks mit bunten Schirmchen. In einem Moment tough bitches, im nächsten feiern sie Kindergeburtstag, wie Mädchen sind in dem Alter. Vorglühen für eine lange Nacht auf der Zürcher Sündenmeile nimmt er an, bevor sich seine Gedanken wieder verdüstern. 8 Jahre, führt er sich vor Augen, 8 friedvolle Jahre. Er hat darauf spekuliert, dass sie ihn vergessen haben, dass sie keine Verwendung mehr für ihn gehabt, ihn womöglich sogar absichtlich übersehen hatten. Wieso auch nicht? Hat es alles schon gegeben. Glück hat viele Gesichter. Dass sie ihn für einen Schwächling halten, stört ihn nicht. Im Gegenteil, in seiner Familie ist das ein Vorteil. Deshalb haben sie ihn bislang nie behelligt. Keine Aufträge, keine Befehle, die als fadenscheinige Bitten daherkommen, keine ominösen Treffen mit zwielichtigen Gestalten, keine schmutzigen Deals, keine Waffen, Drogen, Leichen im Kofferraum. 8 Jahre lang haben sie ihn in Ruhe gelassen. An guten Tagen hat er geglaubt, es wäre für immer. Wie sehr er sich geirrt hat, ist ihm am Vormittag klar geworden, als sein Handy die unbekannte Nummer angezeigt hat. Er ist drangegangen. Natürlich. Das wird erwartet. Solche Anrufe drückt man nicht einfach weg. Gleichzeitig hat er sich verflucht dafür. Noch während das Telefon an sein Ohr führte, hat er inständig auf eine weibliche Stimme mit Ostblock-Akzent gehofft, die ihm irgendeine unnötige Versicherungsleistung aufschwatzen wollte. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen sollte. Loyalität, Vertrauen, Gehorsam. Alles großgeschrieben in Leuchtbuchstaben, damit sie von der südlichsten Stiefelspitze Italiens bis ins Schweizer Mittelland zu lesen sind. Er starrt auf sein Glas, den bernsteinfarbenen Whisky. 3 rasch schmelzende Eiswürfel treiben darin, Anders bringt ihr den Dreck, den sie hier anbieten, nicht herunter. Später am Abend werden sie das Zeug flaschenweise verkaufen. Dann werden sie hier tanzen, schwitzende Körper dicht an dicht, flirten und küssen, in ausgelassener Stimmung feiern, als gäbe es keinen Morgen. Um diese Zeit ist die Lambada-Bar bis auf die drei Frauen und ihn leer. Vor der Tür hängen wie immer die Zuhälter und Dealer ab in Stühlen, die ans Strand liegen erinnern. Die Jury einer abgehafteten Castingshow. Überquellende Aschenbecher und halbleere Bierflaschen auf den Tischen, Tattoos auf muskulösen Oberarmen, Zigaretten in Mundwinkeln und träge Blicke, denen nichts entgeht. Er hat ihnen beim Betreten des Ladens zugenickt und sich ihnen abstruserweise für Sekundenbruchteile verbunden gefühlt. Stoische Mienen waren die Antwort, für sie war er nicht von Interesse, in keiner Hinsicht. Einzig ein Latino mit Strohhut senkte zum Gruß den Kopf. Immerhin ist ihm durch den Kopf gefahren, nachdem er ganz kurz beleidigt gewesen war. Man sieht mir nichts an. Ein Schluck Whisky, der torfige Geschmack lässt ihn das Gesicht verziehen. Mut antrinken, nüchtern kann er da unmöglich hin. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Er hatte so gehofft, den Auftrag delegieren zu können, wenn dieser dämliche Stronzer vom Türsteher bloß mitgespielt hätte. Burami oder Barami hat er geheißen, Jugo eindeutig, der perfekte Typ für seinen Auftrag. Zwischen ihnen hätte keiner eine Verbindung hergestellt. Bayrami, fällt ihm plötzlich ein, Bayram, Bayrami. Triumphierend schnippt er mit den Fingern, die Kellnerin fährt herum und funkelt ihn an. Sie will keinen Ärger, verständlich, nicht jetzt schon. Er lässt die Hand sinken und greift zum Tumbler. Leise knackt das Eis, ein beruhigendes Geräusch. Bayram, Bayrami. Was für ein bescheuerter Name. Klingt nach Varieté-Künstler. Abfällig stößt er die Luft aus und rückt den Barhocker unter seinem Hintern zurecht. Lilafarbenes Licht ergießt sich über den Tresen, die Wände sind mit goldfarbenen Pailletten übersät. Verzweifelt rotiert die Klimaanlage gegen die pampige Hitze an, die durch die offenen Fenster hereindrückt. Das weiße Leinenhemd klebt ihm längst am Rücken. Die Flecken in der Achselgegend und unter seiner Brust vergrößern sich zusehends. Als er sich durchs Haar fährt, hinterlassen Pomade und Schweiß einen öligen Film an seinen Fingern. 8 verdammte Jahre. Er hat wirklich geglaubt, er wäre davongekommen, hat den Ball flach gehalten, wie sie ihm geraten haben, hat sich bemüht, nicht aufzufallen. Il Calamaro nennen sie ihn, den Calmar. Ein 10-armiger Tintenfisch, hochintelligent, der seine Farbe blitzschnell der Umgebung anpassen kann. Auch er hat sich angepasst, hat die Farblosigkeit der Wohnsiedlung im Niemandsland zwischen Zürich und Bern angenommen, des gutbürgerlichen Lebens ist unsichtbar geworden, so wie die Familie es verlangt hat. Eine Schweizer Ehefrau, 2 Töchter, Doppelhaushälfte mit Garten, mit den Nachbarn ist man locker befreundet. Gemeinsame Grillabende, Geburtstagspartys, weihnachtlich dekorierte Fenster in der Adventszeit. Für die Gemeindeversammlungen liefert er Häppchen und den Pinot Grigio aus dem Friaul. Für die Kundschaft seines Lebensmittelgeschäfts gibt er den italienischen Spaßvogel, redselig und stets zu Scherzen aufgelegt. Sein gebrochenes Deutsch und der Streit in südländischen Charme macht ihn beliebt, macht ihn harmlos. Man kauft gerne bei ihm ein. Nicht nur wegen der Tomaten, der Pancetta und dem aromatischen Büffelmozzarella nördlich des Gotthards. Nein, er ist ein Ausländer, wie man sie in der Schweiz mag. Bescheiden, freundlich, angepasst, arbeitsam, bieder auch und ein klein wenig unterwürfig. Das gilt hierzulande als Kompliment. Niemand weiß von den beiden Restaurantbetreibern, von den amerikanischen Touristinnen, den Schweizer Zeitungen waren sie damals einzig eine Randnotiz wert gewesen. Auf den Zusammenhang wäre keiner gekommen. Er nippt an seinem Glas. Der Geschmack wird nicht besser, der Trink nur wässriger. Die Nerven hatten blank gelegen an jenem Nachmittag, 38 Grad im Schatten. Sergio und er waren in Sachen Schutzgeld unterwegs. Monatliche Routine, das lief normalerweise wie geschmiert. Rein, Umschläge einstecken, raus. Manchmal wurde eisgekühlter Limoncello serviert. Die Umstände haben sich verändert. Neuerdings geben sich gerade jüngere Polizisten unbeeindruckt von der Macht der Familie, immer häufiger unbeeindruckt auch von den mit Banknoten vollgestopften Taschen, die irgendwann in den Kofferräumen der schwarzen Alfa Romeos mit dem weißen Carabinieri-Schriftzug liegen und in der Vergangenheit so manche Ermittlung verblüffend schnell ins Leere haben laufen lassen. Man geht investigativ vor, sucht Zeugen, Beweise, Spuren. zu viele amerikanische Filme, sagt sein Vater bisweilen und wiegt dann sorgenvoll den Kopf. Heutzutage will jeder ein Held sein.
Das war Sunil Mann mit Der Kalmar, erscheint am 31. Mai im Graphit Verlag. Und jetzt haben wir wie immer noch eine Überraschungsfrage. Und zwar, welche Frage in einem Interview kann ein Krimi-Autor nicht mehr hören?
Da gibt es einige. Die schlimmste ist, glaube ich, woher haben Sie Ihre Inspiration? Können Sie davon leben? Würden Sie auch mal einen richtigen Roman schreiben? Das ist für mich immer auch die ganz charmante Frage. So. Hören Sie doch auch mal auf mit dem Kack und machen Sie was Richtiges. Das sind so, glaube ich, die drei Fragen, die immer wieder kommen und die mich ja dann auch immer ein bisschen ratlos zurücklassen, weil ja, ich denke dann immer, ja, also was soll ich jetzt darauf antworten? Irgendwas fällt einem schon ein, aber so richtig Spaß machen diese Fragen nicht.
Also gut, merken, welche Fragen ihr nicht stellt, und zwar bei den Lesungen, die es geben wird zu Der Kalmar. Wir haben ja wie immer einen Veranstaltungshinweis. Du machst zwei Premieren, habe ich gehört.
Ja.
Wann sind die genau?
In Kooperation mit Eurel Füßli. Eine ist am 8. Juni. In der Eurel Füßli-Filiale in Aarau wird es und eine in Zürich am nächsten Tag, am 9. Juni, im Kramhof.
Sehr schön. Und da gibt es noch Tickets, oder?
Da, ich glaube, beim Einlisten beider Autos sind Gratis-Eintritte. Einmal moderiert die Buchhändlerin in Aarau und einmal Annette König in Zürich.
Ist das die Buchbloggerin?
Die Buchbloggerin, die, genau.
Okay, genau. Sehr schön. Das lohnt sich auf alle Fälle. Geht da vorbei, schaut euch das Buch mal an, ist sicherlich eine sehr spannende und, wie wir jetzt gehört haben, auch etwas tragikomische Geschichte. Ja, das war's schon. Was machst du heute Abend noch an der Kriminale?
Also sicher Tapas essen, da bin ich verabredet. Danach irgendeine Veranstaltung besuchen und dann halt an die Bar, wie sich das gehört.
Sehr schön, da werden wir uns dann treffen. Ja, und dann viel Spaß noch mit Der Kalmar.
Wir machen Krimis erlebbar.